Steigere dein Selbstbewusstsein und schaffe mit unserem Podcast eine Realität nach deinen Vorstellungen. Viel Freude beim Zuhören und Umsetzen. Hier ist auch schon dein Gastgeber, Philipp.
Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge und freue mich, dass du dir heute Zeit nimmst. Gleich zu Beginn des Jahres darf ich mich auf ein wirkliches Highlight freuen und einen besonderen Gast willkommen heißen, mit dem ich mich zum Thema Stimme austauschen möchte. Wir kennen uns schon seit einigen Jahren, haben uns über die Musik kennengelernt, über die Musik zueinander gefunden und einige Auftritte miteinander gestalten dürfen. Heute Vormittag nimmt sie sich Zeit für ein kurzes Gespräch und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hi Ruth, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Hallo, danke für die Einladung. Sehr schön, da zu sein.
Ruth, wir hatten ja letztes Jahr Kontakt. Ich habe mich gemeldet, weil ich Lust hatte, eine Folge zum Thema Stimme, selbstbewusste Stimme zu gestalten. Und da musste ich einfach an dich denken. Das erste Mal machten wir zusammen Musik. Boah, da müsste ich jetzt lügen, ich glaube 2012 oder 13, irgendwas so um den Dreh.
Ja, ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, aber so genau. Ja.
Ich weiß nur noch, dass die erste Probe irgendwie kurz vorm Konzert war und wir haben es dann trotzdem auf die Bühne bekommen. Und gerade bei den Auftritten sind ja immer gute Sachen passiert und witzige Erlebnisse. Du warst damals Chorleiterin bei Vocal X.
Genau.
Und das war ja nicht der ursprüngliche Plan, wenn ich mal wagen darf, das zu behaupten, denn du hast Schulmusik studiert, kommst ursprünglich aus dem Bereich Violine, bist Violinistin und da muss es ja irgendeinen Moment gegeben haben, in dem für dich klar war, ja, singen, das macht mir Spaß, ich möchte Chorleiterin werden. Erinnerst du dich noch, wie es dazu kam und was der ausschlaggebende Impuls für dich war?
Ja, das kann ich mich relativ gut erinnern. Also wie du schon gesagt hast, Musik machen habe ich quasi an der Geige gelernt. Aber da meine Mutter sehr musikalisch ist und selber Klavierlehrerin und Chorleiterin seit ihres Lebens war und ist, haben wir auch schon alle drei Geschwister früh mit dem Singen begonnen und das war ganz normal. Ich habe auch meine Mutter quasi, solange ich sie kenne, immer als Chorleiterin erlebt und fand das auch total normal, bin ich eben so aufgewachsen. Ich habe dann mit vier Geige begonnen und das Chorleiten kam erst viel später dazu. Also ich habe in der Schule und außerhalb der Schule schon in Kinder- und Jugendtagen sehr viel in Chören gesungen. Aber zur Chorleitung selber, vor der Gruppe zu stehen, da kam ich eigentlich auch wieder über meine Mutter zu. Die hat sich entschieden, einen C-Kurs zu machen. Das ist so eine Musikausbildung, die kann man in der Kirche, von der Kirche aus machen. Da kann man Chorleitung und eben auch Orgel lernen und da eben einen C-Kurs machen mit einer C-Prüfung. Und da ging sie dann ein paar Mal hin, da Neuenstadt hier bei uns ums Eck und meinte dann irgendwann, nachdem sie von dem Kurs wieder heimkommen kam, das zu mir, weißt du, da gehst du jetzt nächste Woche mal mit, das kannst du nämlich auch. Und ich, huch, was ist denn da los? Und da bin ich da halt mal mit, um zu schnuppern. Und Orgel ist überhaupt nicht mein Ding. Da habe ich dann einfach Hauptfach Chorleitung angegeben und durfte dann tatsächlich 2 Jahre Ausbildung zur Chorleitung C-Kurs machen. Und es war so eine ganz tolle, grundsätzliche, sehr umfangreiche Ausbildung beim Kirchenmusikdirektor David Dehn. Da hat man Musiktheorie, Gehörbildung, Hymnologie, Kirchenmusik, Geschichte und lauter so Sachen. Aber mein absolutes Lieblingsfach war echt die Chorleitung. Ich kann mich noch genau erinnern, dass das ein tolles Gefühl war, nachdem wir das Dirigieren und das, wie man eine Probe hält, alles theoretisch geübt hatten vor der Kleingruppe, dass ich das erste Mal den Kirchenchor, das waren 40, 50 Mann und Frau starke Gruppe, dass ich da mal davor stehen durfte. Und die waren echt schon gut, die haben einen tollen Klang von ihrem Chorleiter schon eingetrichtert bekommen und gestaltet bekommen. Es war richtig toll, diese erste Probe da, die ersten 10 bis 15 Minuten da mal vor dem Chor stehen zu dürfen. Dann habe ich eben gelernt, wie ich denen ein Lied beibringe, also Stücke, viel stimmige Stücke und wie man so eine Probe gestaltet. Und ja, also das Schönste weiß ich echt noch, das war das vor dem Chor stehen, einen Einsatz geben und da kommt ein Klang raus und du kannst es kaum fassen, dass da jetzt so ein toller Klang entsteht nach nur 10 Minuten üben. Es war schon echt klasse.
Ist es auch diese Thematik oder ja, dieses Erleben von Klängen, was dich an der Tätigkeit als Chorleiterin fasziniert?
Ja, absolut. Also ich habe seit dem C-Kurs echt die unterschiedlichsten Chöre gehabt. Ich hatte katholischen Kirchenchor, evangelischen Kirchenchor, eher in die Gospel-Richtung. Dann bei Vocal X war ich ja voll in der Pop- und Jazz-Abteilung. Also die Stilistik, da bin ich experimentierfreudig. Und was das alles verbindet, ist einfach der Klang. Also menschliche Stimmen so zusammenzusetzen, dass das ein homogenes Ganzes gibt und dass das dann auch Freude macht, gemeinsam zu singen und ja, dass es auch ein Fortkommen gibt, also dass es von Probe zu Probe auch einen Fortschritt gibt, den du hören und erleben kannst, ist einfach äußerst erfreulich und sehr, sehr, sehr erfüllend für mich. Ja, finde ich schon. Mhm.
Ja, schön. Ja, jetzt sind wir ja auch schon beim Kernthema dieser Episode. Stichwort Klangbildung. Singen trainiert ja in ungemeiner Weise unsere Stimme. Und ich erinnere mich daran, dass es in jeder Chorprobe, zum Beispiel bei Vocal X, auch Aufwärmübungen gab. Gib uns da mal einen kleinen Einblick. Was ist die Motivation hinter diesen Übungen und worauf zielt diese Aufwärmphase ab hinsichtlich Stimmtraining?
Bevor ich singe, muss ich als Sänger erstmal in meinem Körper ankommen. Das klingt vielleicht jetzt erst komisch, weil ich stecke ja den ganzen Tag in meinem Körper drin. Aber wer sich schon mal durch den Tag gehetzt gefühlt hat oder schon mal gemerkt hat, dass er am Abend vielleicht im Kopf noch ganz anders ist, man braucht manchmal ein paar Minuten, um da anzukommen und sich wieder wahrzunehmen. Und bei mir startet Singen erst immer mit ein bisschen Körperarbeit. Also der ganze Körper ist das Instrument und beim Singen brauchst du deinen ganzen Körper. Und deswegen haben wir auch bei Vocal X dann mal mit Schulterkreisen oder mit richtig hinstehen und sich wieder wahrnehmen, seine Atmung wieder wahrnehmen, damit angefangen, weil die meisten dann auch erstmal als Gruppe und als Person da ankommen mussten und sich jetzt darauf einlassen können, sich auch wieder wahrzunehmen. Lust tut uns eigentlich, uns Menschen, sage ich mal, die wir gerne viel auf der Platte haben, einen ganzen Tag in jeder Situation gut, sich mal kurz hinzustellen, hinzusetzen, sich bewusst werden, wie ich mich in meinem Körper fühle und wie sich meine Atmung anfühlt. Ja, das kann mich ganz gut zentrieren und das ist ein guter Startpunkt für Stimme, ob es Sprechen oder Singen ist.
Ja, generell hat ja was Meditatives und wie du sagst, kann man auch auf andere Situationen übertragen. Ja,
ja, stimmt. Genau. Und dann ja, ist es natürlich immer eine Balance zwischen Lockerung und Aktivierung. Also ich kann natürlich, die Muskeln, die ich zum Singen brauche, sind bei dem einen vielleicht über und bei dem anderen vielleicht unverspannt. Also ich gucke dann immer das, was fürs Zwerchfell dabei ist. Das ist ja irre wichtig für unsere Atmung und eben auch fürs Singen und Sprechen. Und das ist halt ein Muskel, der erstmal, finde ich, ein Tick gelockert werden muss und dann eben aktiviert. Und aktivieren kann ich dann durch F oder S oder T. Also das tut sich ganz gut mit Konsonanten. Und da kommen dann auch die meisten erstmal dazu, ihr Zwerchfell und die Aktivität wahrzunehmen. Das kann man dann auch mit den Händen spüren, ob sich die Flanken und die Bauchdecken damit aktivieren lassen. Weil das ist ja eben das Interessante bei der Stimme, jetzt im Gegensatz zu Klavier oder Geige. Bei Klavier oder Geige sehe ich einfach, wie mein Mitsänger oder wie ich selber die Finger und die Hände bewege. Und da kann ich die Technik viel besser oder die Aktivität der Muskeln viel besser sehen. Mein Zwerchfell kann ich halt nicht sehen, ja. Oder als Gesangslehrer kann ich auch bei meinem Schüler einfach das Zwerchfell nicht sehen. Und da geht viel mehr über Vorstellung und Selbstwahrnehmung. Und da muss ich quasi hören, über den Klang hören und wahrnehmen, was die Sänger, die vor mir stehen, in ihrem Körper drin tun. Weil sehen kann ich das nur in begrenzterem Maße.
Ja, das fordert ja auch an die Chorleitung ein enormes Maß an Sensibilität und Empathie, oder?
Ja, ich würde schon sagen. Und dann geht's natürlich auch, also da kommen wir natürlich auch an unsere Grenzen, weil ich kann natürlich keine individuelle Stimmbildung geben, wenn da 15 Leute vor mir stehen, das ist ja auch klar. Aber ich kann eben gucken, dass ich als Chorleiter für verschiedene Typen Verschiedenes anbiete. Also ich achte zum Beispiel immer drauf, dass ich was Entspannendes und was Aktivierendes anbiete und frage dann auch meine Chorsänger, sich individuell klar zu werden, was ihnen jetzt in dieser Situation gut getan hat oder besser getan hat. Und dann gibt's bei mir auch schon mal Phasen, wo ich dann sage, ah, seht ihr, okay, wenn euch diese Übung gut getan hat, dann achtet jetzt beim folgenden Lied darauf und macht mehr dieses. Und die, die es genau andersrum brauchen, ihr macht jetzt genau das. Und das ist ein bisschen eine Arbeit auch für die Chorsänger selber. Aber die, zum Beispiel bei Vocal X hat es echt gut geklappt. Die haben sehr schnell mir auch rückgemeldet, welche Übung jetzt für wen sich gut oder richtig angefühlt hat und bei wem es eher so, sagen wir mal, Verspannungen verstärkt hat, ja. Und das wollen wir ja auf keinen Fall. Und dann werde ich auch als Chorleiter dadurch echt entlastet, wenn ich so aktive und sehr sensible Chorsänger vor mir habe. Und das merkst du ja dann auch wieder erstens an der Stimmgesundheit, ja, dass ich Chorsänger habe, die nach der Probe nicht heiser rausgehen und eigentlich auch gar nicht mehr zur Probe kommen wollen, weil singen macht zwar Spaß, aber es tut weh oder ich fühle mich hinterher schlechter als vorher.
Mhm. Das sollte nicht so sein, ja.
Nee, im Optimalfall echt nicht. Genau, und ja, das ist dann einfach auch super, wenn die selber mir rückmelden, hey, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, kannst du mir hier eine Hilfestellung geben? Ja, das hat ganz gut geklappt, muss ich sagen.
Schön zu hören und danke dir für den Einblick. Du hast mir eben ein passendes Stichwort gegeben, Entspannung. Also ich habe auch für mich die Erfahrung gemacht, dass Stimme nur dann natürlich klingt, wenn wir ja den Körper bewusst wahrnehmen, entspannt sind. Und sobald da etwas verkrampft in der Muskulatur, wirkt sich das direkt auf die Stimme aus. Daher würde ich gerne mit dir mal über Entspannungsübungen sprechen, die jeder in seinen Alltag integrieren kann. Klar ist natürlich, Stresssituationen können immer ad hoc auftreten, aber gerade dann ist es ja gut, wenn man weiß, okay, ich kann was tun, um wieder aktiv in den Entspannungszustand zu kommen. Was hat sich denn da in deiner Zeit als Chorleiterin besonders bewährt? Wo gab es besonders positive Resonanz bei welcher Übung?
Da fällt es mir jetzt schwer, eine bewusste Übung rauszugreifen. Das ist immer so ein Zusammenspiel von vielem. Aber ich könnte das so strukturieren. Also es gibt Sachen, die ich in einer Situation, wenn es akut ist, tun kann. Und dann gibt es natürlich Sachen, die langfristig helfen. Also wenn ich in einer Situation bin, die jetzt das Konzert steht kurz bevor oder ich habe einen Vortrag und meine Stimme muss einfach funktionieren, sonst habe ich da ein Problem, ja. Dann habe ich natürlich die normalen Reaktionen des Körpers bei Stress, also mein Puls wird schneller, meine Atmung wird schneller, ich habe vielleicht sogar ein Kloß oder ein enge Gefühl im Hals, eine Versteifung im Nacken, die natürlich auch nicht hilfreich ist, ja, weil unser Kehlkopf ja auch da aufgehängt ist und mit allem verbunden ist. Dann habe ich vielleicht sogar eine Verspannung im Bauchraum durch die Nervosität, die Muskeln nicht mehr aktiv sein lässt, die ich aber brauche, um die richtige Unterstützung für meine Stimme zu finden. Und dann ist eben auch, dann rutscht mir so gefühlt die Stimme hoch. Also dann ist sie nicht mehr in meinem Körper so verankert. Und dann müssen plötzlich die kleineren Muskelpartien weiter oben im Hals viel mehr Arbeit machen. Und dann wird die Stimme unangenehm und eng. Ja, das kannst du sogar fühlen, wenn ich das so nachmache. Dann ist es echt, dann wird es auch vielleicht sogar kratzig oder hauchig. Also dann ist es auch für den Zuhörer richtig schnell unangenehm. Für den Sprecher aber erst recht. Was also hilft, ist, sich erstmal auf die Atmung konzentrieren. Ruhig einatmen und auf einen langen F oder Sch, also SCH, ausatmen und es mehrmals machen und sich eingestehen, ja, okay, ich bin nervös, das ist so und ich habe jetzt aber ein Tool dagegen. Atemübungen sind immer gut. Dann helfen mir natürlich auch die Gedanken. Also ich kann, wenn ich immer wieder in solche Situationen komme, wo ich merke, da übernimmt irgendwas in meinem Körper und ist kontraproduktiv, sich da mal hinzusetzen und zu überlegen, hey, was geht da in mir vor? Was habe ich für Gedanken? Und dann könnten so Sachen kommen wie, oh, das ist jetzt das wichtigste Konzert meines Lebens und heute darf absolut nichts schief gehen. Oh, du hast dich so reingehängt und so viel Arbeit investiert und wenn heute irgendwas schief geht, dann war alles umsonst. Und das sind halt 6 Sätze, die sind echt nicht hilfreich, ja.
Und ja, so destruktiv sind die Sätze, ja.
Absolut, also. Ja, das erhöht den Druck enormst, das spürst du körperlich und mental. Ja, und das dann zu ersetzen, wenn man es lokalisiert hat, und was zu finden, was einem wirklich hilft, so richtig positive Affirmationen, wie, ich habe alles getan, was in meiner Macht steht, um heute gut vorbereitet zu sein, und jetzt lasse ich das los und lasse den Moment passieren. Oder ich habe durch die Vorbereitung schon so viel gelernt, und der heutige Vortrag ist nur ein weiterer Schritt auf dieser Reise und ist nicht das einzig maßgebende Ziel. Ja. Oder was auf immer auf mich zukommt jetzt gleich, ich begegne halt dem mit Zuversicht und Gelassenheit und das hängt nicht davon ab, ob da jetzt irgendwas so geht wie geplant oder anders. Ja,
ja, also ich plädiere auch immer für Gelassenheit. Gelassenheit darf man natürlich keinesfalls mit Gleichgültigkeit verwechseln, sondern einfach im Sinne positiver Entspannung und ja, in gewissem Maße spricht es auch für Souveränität, denke ich, wenn man gelassen bleibt, ja.
Ja, auf jeden Fall, kommt ja auch ganz anders rüber. Also wenn ich gleichgültig vor dem Publikum stehe, ist es auch eine andere Ausstrahlung, als wenn ich gelassen vor dem Publikum stehe. Und wenn ich jetzt super nervös bin, weil es mir wichtig ist, dass das heute toll wird, kann ich mich ja auch insofern nicht selber veräppeln, indem ich mir sage, es wäre mir völlig egal. Das wäre ja einfach, weißt du, da würde ich ja versuchen, mich selber zu dem noch was überzustülpen, und das wäre ja auch echt nicht wahr. Und etwas, was nicht wirklich gefühlt wahr ist, das können wir unserem Unterbewusstsein auch nicht vorlügen. Das wird nicht funktionieren. Genau. Ah ja, Humor hilft übrigens auch ganz gut gegen, weil Humor, wenn ich lachen muss, das lockert mein Zwerchfell auch schon mal schön. Genau wie Hecheln zum Beispiel. Das kann ganz gut helfen.
Das heißt, als langfristige Übung regelmäßig lachen. Sehe ich das richtig?
Absolut. Das ist akut und langfristig immer gut. Ja. Aber jetzt, wenn du schon sagst, langfristig, genau. Langfristig sind natürlich die Sachen, die man an sich gerne mehr im Leben machen kann, auch sehr, sehr hilfreich für so Sachen. Also wenn ich genug Bewegung, Sport, genug Schlaf habe, wenn ich genug an die frische Luft komme und mich gesund ernähre. Also in meinem Fall heißt es zum Beispiel, nicht so viel Kaffee trinken, ja, weil das macht mich dann auch hibbelig. Und ich versuche zum Beispiel auch, bevor ich Auftritte habe, einfach kein oder weniger Kaffee zu trinken. Das muss jeder selber bei sich rausfinden, was da hilft. Und was ich aber echt empfehlen kann, sind Sachen wie autogenes Training oder Tai Chi, Qigong, Yoga. Und ich für meinen Teil ganz persönlich habe mit der Alexander-Technik extrem gute Erfahrungen gemacht. Das ist was, das habe ich dann im Studium kennengelernt.
Ja, wo kommt die ursprünglich her, diese Technik? Aus dem Tai Chi oder?
Die ist genannt... Nee, gar nicht. Das ist interessant. Das hat ein Australier erfunden. Der heißt Frederick Matthias Alexander, und nach seinem Nachnamen hat er es dann die Alexander-Technik genannt. Und der war, soweit ich weiß, Schauspieler. Also auf jeden Fall hat er sprechend vorgetragen und hat bei sich selber entdeckt, dass er beim Rezitieren irgendwas körperlich anders macht, sobald er ein Publikum vor sich hat. Und hat es eben untersuchen wollen, weil er irre Sprech- und Stimmprobleme bekommen hat in der Mitte seiner Karriere. Und das habe ich über meine Klavierlehrerin im Studium mitbekommen. Da bin ich ihr unendlich dankbar. Ich hatte nämlich im Studium, dadurch, dass mir das alles so stressig und wichtig und irre anstrengend vorkam und ich es auch wirklich gut machen wollte, hatte ich nach ein paar Semestern durch das viele Üben, Geige, Gesang und Klavier, so ein Muskel in der Schulter, der mir quasi permanent wehgetan hat. Also wenn ich meine Geige hochgenommen habe, ich konnte 10 Minuten üben und dann hat mir die Schulter so gebrannt, dass ich im Prinzip gar nichts machen konnte. Auch selbst eine halbe Stunde Sport oder Stretching oder Lockerungsübungen haben einfach nichts mehr gebracht, weil das war so ein Muskel, an den kam ich nicht ran, weil mein mentaler Stress dem so zugesetzt hat. Und okay. Das war beim Klavierspielen noch viel schlimmer. Und das Einzige, was geholfen hat, war beim Singen. Weil ich beim Singen einfach tatsächlich mehr mich um meine Körpermitte gekümmert habe und viel mehr Übungen gemacht habe, die erstmal in meinen Bauchraum locker und aktiv gemacht haben und es mir eine gute innere Sicherheit und Stabilität gegeben hat. Und über den Alexander-Technik-Unterricht, das waren dann Einzelstunden, die ich bei einem Alexander-Technik-Lehrer genommen habe, da habe ich dann echt sowohl mich mit inneren Haltungen als auch körperlichen Haltungen beschäftigt, so kann man das nennen, und eben geguckt, welche Gedanken, welche Vorstellungen habe ich, die sich dann körperlich manifestieren. Also was ich denke, führt dazu, dass ich, sobald ich ans Instrument gehe, eine Verkrampfung und eine Anstrengung habe. Und das war dann echt so eine... In der Alexander-Technik nennt man das psychophysische Koordination. Also das Ziel ist eigentlich das harmonische Zusammenspiel der Körperteile. Das entsteht, wenn wir aufhören, durch eine einengende Vorstellung und hinderliche Gewohnheiten uns selbst im Wege zu stehen.
Ja, du bringst mich gerade auf einen Begriff, den man auch kennt, denke ich, die Body-Mind-Connection. Also Gedanken wirken sich quasi auf den Körper aus und in deinem Fall vermutlich dann auf die Schultermuskulatur.
Ja, das ist das Zitat, was ich mir am einfachsten merken kann von diesem Frederick Matthias Alexander, ist einfach, wenn wir aufhören, das Falsche zu tun, geschieht das Richtige von selbst. Und das ist ein Satz, den kann man erstmal auf sich wirken lassen, aber ich muss sagen, dass der über die Jahre hinweg für mich immer neue Dimensionen bekommen hat. Und zwar ist es echt so, im Unterricht hat der Alexander-Techniklehrer, die gehen immer vom Kopf ab, ertastet der, wie ich meinen Kopf gehalten habe, und hat da schon mir Vorstellungen gegeben, die ich dann positiver ersetzen konnte. Also zum Beispiel, was man im Gesang in Chorleitung oft hört, ist dieses stell dich gerade hin und dann stellst du dir vor, dass dein Nacken gestreckt wird, indem du dir vorstellst, dass dein Kopf an einem Gummiband hängt und das Gummiband zieht deinen Kopf weiter nach oben. Ja, das verstehe ich von der Ausrichtung her. Dadurch kriegt man längeren Nacken und es besteht nicht mehr die Gefahr, dass das Kinn nach oben rutscht und ich so den Unterkiefer auch nach vorne strecke. Aber was das eben tut, ist, wenn ich das mal ausprobiere, dass meine Schulter- und Nackenmuskulatur eine größere Anstrengung bekommt. Und ich sitze da einfach, wenn ich dann das Alexander-Technik-Bild habe, besser für mich gefühlt innerlich. Auch wenn es vielleicht nicht besser aussieht. Um das Aussehen geht es mir eben nicht. Und zwar hat der Alexander-Technik-Lehrer mir gesagt, stell dir vor, dass dein Kopf ganz locker oben auf ist und der wird balanciert auf deiner Wirbelsäule und der Kopf ist frei beweglich. Er kann sich jederzeit in alle Richtungen drehen. Und wenn du das mal probierst, dass der Kopf eher wie so eine Boje auf einem Wasser schwebt und sich jeder Bewegung, die da auf ihn zukommt, anpassen kann, dann passiert es bei mir zumindest, dass ich einen viel lockeren Nacken habe und dass ich nicht so, ich sag mal, eingelockt bin, dass eine richtige Haltung die richtige ist und das macht immer fest. Naja, und was ist dann halt, also wie das dann auch noch weitergeht, was das für Kreise ziehen kann, habe ich dann echt gemerkt, als es irgendwann um so wirklich banale Sachen geht, wie vom Stuhl aufstehen, wieder hinsitzen, im Kreis rumlaufen und auch eine Treppe hoch oder runter gehen.
Habt ihr so Sachen denn dort gemacht oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, absolut. Ja, da steht ein Stuhl im Raum und dann hat er einfach ertastet die Sachen, wo er bei mir Verspannungen spürt und mir geholfen eben, diese Bewegungen gesünder und freier auszuführen. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich zum Beispiel immer wenn ich aufstehe, so einen runden Rücken mache und mich klein mache und habe eben da in der Alexander-Technik gelernt, das Aufstehen und Hinsitzen einfach so zu tun, dass ich mich, dass alle Teile meines Körpers da optimal zusammenspielen. Und beim Treppenlaufen habe ich es am allermeisten gemerkt. Also ich hatte da in der Studienbude 3 Stockwerke zu bewältigen, ja. Und dachte schon jedes Mal so, oh, ist das schwer und oh, die letzten paar Stufen. Und ich weiß noch, in der Alexander-Technik war es dann einmal so, dass ich mich mit Hilfe von diesem Lehrer eben ausgerichtet habe, dass der mir tolle Sachen gesagt hat und mir gesagt hat, so, und jetzt lass mal die Hüfte ganz frei und die Beine bewegen sich aus der Hüfte raus völlig mühelos. Und dann hat er mich da so losgeschickt und ich bin echt 3-4 Stockwerke hochgegangen, als wäre es nichts. Also es hat sich wirklich Treppenlaufen so organisch und leicht angefühlt, als würde ich einfach nur gerade auf einem Weg laufen, der überhaupt nicht nach oben geht. Und dann habe ich gemerkt, Wahnsinn, was diese Vorstellungen, die in meinem Kopf sind, wie die sich körperlich niederschlagen und dass ich dem eben auch überhaupt nicht ausgeliefert bin, sondern dass es da total super Mittel gibt, die diese nicht hilfreichen Gewohnheiten aufzubrechen und da was Leichteres und was Harmonisches und Organisches draus zu kriegen. Ja, und mit diesen Hilfestellungen habe ich es dann echt, also die haben dazu geführt, muss ich sagen, dass ich dann irgendwann auch wieder schmerzfrei Klavier und Geige spielen konnte. Das hat echt eine Weile gedauert, halbes bis ganzes Jahr. Aber ich habe also davon die positiven Auswirkungen bis heute, muss ich echt sagen. Ja, echt toll.
Und ich nehme an, diese Auswirkungen hast du bis heute, weil du eben jetzt weißt, wie du diese Technik integrieren kannst in deinen Alltag und ja in gewisser Weise Verspannungen aktiv vorbeugen kannst. Nehme ich jetzt einfach mal an, inwieweit reicht es bis heute in die Zeit?
Das reicht bis heute, dass ich zum Beispiel weiß, welche Gedanken bei mir übernehmen und also einerseits natürlich, dass ich diese negativen Gedanken auch durch diese positiven Bilder ersetzen kann und dann wieder in meinen Körper reinspüren kann. Und das bewusst sich entspannen habe ich dann eher mit autogenem Training und mit Pilates-Übungen gemacht, weil Alexander-Technik jetzt nicht eine an sich Entspannungstechnik ist, so wie autogenes Training, sondern das hat mir eher geholfen, eine Körperwahrnehmung zu erlernen, die ich mit der Zeit nach und nach besser abrufen konnte. Ich würde es nicht so weit gehen, dass ich sage, das kann ich jetzt voll gut, weil ich glaube, ich bräuchte da noch ein paar Stunden Alexander-Technik mehr. Da bin ich aber auch über die Jahre immer mal wieder aufgetaucht. Also das wird mich mein Leben lang begleiten. Und ich glaube, es sind eher die gedanklichen Sachen, die mir helfen. Also die Erkenntnisse, die ich hatte, was die Gedanken positiv oder negativ auswirken können, wie ich die dann ersetzen kann, ja.
Wenn jetzt die Zuhörer auch, ich zitiere dich jetzt, eine gesunde Aktivität aufnehmen möchten, da fasse ich jetzt einfach mal zusammen, Wir haben über Singen allgemein gesprochen, im Chor singen und du hast die Alexander-Technik vorgestellt. Welche Schritte sollten denn der oder diejenige aufnehmen, um da aktiv zu werden? Auch in der heutigen Zeit, klar, es dürfte aktuell schwierig sein, mit Chören zu proben, aber das soll auf keinen Fall eine Ausrede sein.
Genau, kein Hinderungsgrund. Direkt loslegen. Was jeder machen kann, ist einmal bis zweimal am Tag ein bisschen hecheln oder lachen, bewusst lachen, ja? Und dann im Bauch die Aktivität des Zwerchfells wahrnehmen. Das können wir wirklich immer. Und was halt auch direkt hilft, ist, wenn du mit den Lippen flatterst, also wie so ein Pferd. Das kann ich mit Stimme machen oder stimmlos. Und das kann ich auch mit Glissando machen. Das heißt, ich bewege meine Stimme gleitend nach oben und unten. Das sind schon mal super Warm-up-Übungen, die ich eigentlich echt, sobald mich keiner hört, immer integrieren kann. Nein, Mut. Es darf auch jemand zuhören. Vielleicht machen andere mit, ja. Was auch ganz lustig ist und echt wirklich erstaunlicherweise immer geht, egal ob ich mich aufs Sprechen oder aufs Singen vorbereite, ist, wenn ich mit sauberen Händen, sage ich mal, mit Zeigefinger und Daumen meine Zunge, soweit ich kann, aus dem Mund ziehe und jede Übung oder jeden Text versuche so zu rezitieren. Das klingt natürlich nicht so, wie es nachher klingen sollte, aber was passiert ist...
Ja, kann er nicht sprechen.
Aha, genau. Ich weiß nicht, ob du mich verfehlst.
Aber, ja, ich habe mich ganz gut verstanden.
Super, ich dich auch. Ganz schön gut. Genau, nur wer das mal selber probiert. Dadurch kommt eben der Zungengrund gar nicht in die Versuchung, von oben runter auf den Kehlkopf zu drücken. Der Zungengrund ist quasi so der dickste, der hintere Teil von unserer Zunge, sag ich mal, den wir nicht sehen. Das ist ja, die Zunge ist ja hinten weiter im Hals unten verankert, sag ich mal. Und das ist ganz gerne der Part, wenn wir nervös werden, der von oben nach unten drückt und völlig unnötige Verspannungen auslöst, die dann echt der Stimme richtig ungesund zusetzen. Und wenn ich dann versuche, mal eine Gesangsübung so zu machen, das darf ich ruhig eine Weile machen. Also das dürfen bis zu 5-6 Minuten oder sogar länger, wenn ich kann, sein. Zwischendurch vielleicht mal was trinken, weil es dann sonst sehr trocken wird im Mundraum. Dann merke ich eben nach den paar Übungen, nach den paar Minuten, dass in meinem Hals eine größere Lockerheit und eine Freiheit entsteht. Und wenn ich die dann mal nachspüre, nach jeder Übung nachspüre, was hat sich positiv verändert, dann kann ich das auch in den Vortrag oder ins Singen mit hinübernehmen. Ja, das sind schon mal so ein paar Anfangsübungen. Und ansonsten gibt es ultra viele weitere Stimmbildungstipps auf YouTube. Das ist echt ein toller Schatz, dass wir da einfach suchen können, wer schon mal Einsingübungen oder Stimmübungen da hat. Und dann ist natürlich ein guter Gesangslehrer unersetzlich, genauso wie ein Alexander-Techniklehrer. Das sind wirklich Sachen, die kann ich nur sehr bedingt mit mir alleine ausmachen, weil es eben Sachen gibt, die ich alleine üben kann. Aber ich werde nicht ganz alleine schaffen, an schlechte Haltungs- und Überzeugungsgewohnheiten ranzukommen, weil da haben wir einfach einen blinden Fleck bei uns selber. Das können wir aber gut mit Hilfe von kompetenten anderen anschauen und uns drauf stoßen lassen, sage ich mal. Und das kann ich dann empfehlen, sobald das alles wieder gut machbar ist. Also es gibt auch Gesangslehrer, die jetzt tolle Arbeit über Videocalls machen, aber es gibt auch jetzt eben schon die Möglichkeit, wenn man große Räume hat und so Plexiglasscheiben zwischen sich hat, dass es trotzdem sicher ist und dass man auch einen Gesangsunterricht 1:1 nehmen kann. Das ist im Moment noch die leichtere Situation mit dem Chor. Tun wir uns in dieser Situation gerade noch viel, viel schwerer, weil da einfach viele Leute sind, die dann sich gegenseitig ja doch in größere Gefahr geben, sich anzustecken. Und mit Maske singen ist natürlich überhaupt nicht ratsam, nicht schön, nicht sinnvoll, macht auch keinen Spaß. Ja.
Ja, und der Spaß steht ja im Vordergrund beim Singen, bei Musik, bei jedem Hobby. Deshalb, wenn wir jetzt eure Neugierde und in gewisser Weise Vorfreude auf Singen wecken konnten, schaut euch ruhig mal um in eurer Gemeinde, in eurem Umkreis, welche Chöre es gibt. Denn das hat jetzt dieses Gespräch wieder bestätigt, Ruth. Singen ist nicht nur Musik machen allein, sondern wirkt sich auch positiv aufs Wohlbefinden, auf die Körperwahrnehmung aus. Und daher sollte das jeder in seinen Alltag integrieren. nicht nur unter der Dusche im Zweifelsfall.
Ja, aber auch da können durchaus Endorphine ausgeschüttet werden. Also singen, so viel es geht, im Moment vor allem unter der Dusche, ratsam, da steckt man ja niemand an. Und ansonsten, sobald es geht, wieder in der Truppe, weil es auch einen tollen Gemeinschaftssinn fördert.
Ja, dann wünsche ich dir, Ruth, dass du auch, egal ob unter der Dusche oder sonst wo, weiterhin singst und positiv durch diese Zeit kommst. Mir hat das Gespräch viel Spaß gemacht und ich denke auch unsere Zuhörer konnten einige Übungen mitnehmen für ihren Alltag oder für ihr Training, wenn sie wieder singen wollen oder überhaupt anfangen wollen zu singen. Daher danke für deine Zeit, danke für die schönen Minuten und alles Gute für die nächsten Tage und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank auch von mir fürs Gespräch, war super.
Dann auch an euch da draußen liebe Grüße von uns zweien. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, singt, duscht nicht zu heiß, lieber mal ein bisschen kalt, ist gut fürs Immunsystem aktuell. Und wir hören uns dann wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
Das war eine weitere spannende Ausgabe. Wenn dir die Sendungen gefallen, abonniere den Kanal und schenke uns eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir auch weiterhin interessanten Content produzieren, der dich weiterbringt. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß in deinem Erfolgsrhythmus.